In der Mitarbeiterschaft gibt es ja ständig, dass gerade Mütter leider in Teilzeit arbeiten und dann so nicht in Führungsposition kommen, weil ja häufig so dieses Präsentsein, anwesend sein mit Führung verwechselt wird. Ja. Absoluter Fehler.
Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Moneypenny Meets, diesmal mit Frenzi Kühne. Und als ich Frenzi im Jahr 2019 das erste Mal interviewen durfte, das war übrigens die allererste Madame Moneypenny Meets Folge überhaupt, war sie noch in der Geschäftsführung ihrer eigens gegründeten Agentur TLGG tätig. Heute ist sie es nicht mehr, denn heute ist sie Chief Digital Officer bei Edding. Und zwar nicht alleine, sondern sie teilt sich diese Position mit Bontam, ihrem ehemaligen Mitgründer von TLGG. Die beiden arbeiten also in einem Tandem. Frenzi erzählt mir, wie sie damals die Entscheidung getroffen hat, TLGG zu verlassen, obwohl sie auch noch nichts Neues hatte und vor allem, was ihr auch dabei geholfen hat, diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Außerdem erzählt sie, wie es zu der Tandem-Konstellation kam und wie ein Alltag so in diesem Tandem-Modell aussieht bei den beiden, wie sich auch beide die Aufgaben teilen und auch was die Vor- und Nachteile von so Jobsharing sind. Zudem gewährt Frenzi uns Einblicke, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, wie man so schön sagt. Sie erklärt uns ihre 80% und ihr Vier-Säulen-System, nachdem sie ihre Prioritäten im Leben anordnet. Und daraus kannst du für dich sicher auch einiges mitnehmen, wie du durch Reflexion und klare Prios mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bekommen kannst. Ich wünsche euch viel Motivation, Inspiration mit Frenzi Kühne.
So, in diesem Sinne, hallo Frenzi, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal.
Ich hatte ja meine allererste Folge meiner Moneypenny Meets mit dir. Tat gar nicht weh. Und das ist ja auch schon, wie wir festgestellt haben, 5 Jahre her. Das war im Juni 2019. Mhm. Also Wahnsinn. Mhm. Und damals warst du auch noch bei TLGG beschäftigt in der Geschäftsführung bei deiner eigens gegründeten Agentur. Das ist jetzt nicht mehr so. Da hat sich einiges geändert. Und da würde mich interessieren, nochmal zurückgespult vielleicht, als du die Entscheidung getroffen hast, TLGG zu verlassen. Woran hast du das festgemacht oder woran hast du gemerkt, okay, it's over. Also jetzt ist so langsam Zeit.
Es ist Zeit zu gehen. Ja. Genau. Ja, das war ein Prozess tatsächlich. Also wir hatten 2015 die Agentur verkauft und dann immer wieder so Jahr für Jahr die Option zu verlängern und Verträge neu zu verhandeln. Und da hat man auch immer wieder so das Jahr dann gehabt, um zu reflektieren, weil halt so ein bestimmter Zeitpunkt da war. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen und mir gesagt, oh, irgendwie fühlt sich's nicht mehr so richtig an. Also wenn du so eine Agentur aufbaust, dann machst du halt so Transformationen ständig von deinem Unternehmen und bist irgendwie ständig in Bewegung. Wir hatten das dann auch im Prinzip jedes Jahr gemacht, irgendwie das TLG umgestellt und neu erfunden. Und irgendwann dachte ich mir, ja, jetzt habe ich das Level durchgespielt. Irgendwie könnte was Besseres kommen. Und vielleicht bin ich auch nicht mehr die Richtige, um jetzt den nächsten großen internationalen Schritt zu gehen, die Agentur weltweit riesengroß zu machen und so weiter. Da gibt's bessere und ja, genau. Deswegen habe ich so gehadert mit mir. Und dieses Hadern kenne ich überhaupt nicht. Also ich treffe super gerne Entscheidungen, auch sehr gerne aus dem Bauch und ziemlich schnell und impulsiv. Und da habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie kann ich mich nicht so richtig entscheiden, weil das ist wie mein erstes Kind. Irgendwie hänge ich da sehr dran. Aber es ist auch irgendwie Zeit zu gehen oder es ist nicht Zeit zu gehen und bin dann so hin und her gesprungen. Dann kam diese Deadline und der Termin rückte immer näher.
Für die nächste Verhandlung.
Für die nächste Verhandlung, genau. Und dann habe ich mir einen Coach mit dazu genommen, in meine Überlegungen mit eingebunden, einfach aus der Verzweiflung heraus, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen soll und mit diesem Gefühl auch nicht umgehen konnte. Also ich konnte es gar nicht handeln, weil ich immer wusste, was ich will. Und dann haben wir so einen halben Nachmittag bei mir zu Hause gemacht. Die hat dann so alle möglichen Sachen, so Methoden, Coaching-Methoden mit mir gemacht, um Entscheidungen zu finden. Und am Ende dieses Nachmittags hat sie mich so auf zwei Stühle gesetzt. Der eine symbolisierte bei TLGG bleiben, der andere symbolisierte rausgehen. Und ich habe gefühlt, dass auf diesem Rausgehen-Stuhl das Richtige ist. Und genau das ist, was ich haben will. Das heißt, sie hat mich durch diese Methoden fühlen lassen, das ist die richtige Entscheidung. Und nur durch dieses Coaching konnte ich dann auch diesen ganzen Prozess, der dann folgt, durchleben. Also den Leuten zu sagen, ich gehe, das war ein Riesending für mich, mit ganz viel Schmerz und überhaupt Emotionen verbunden. Und dann auch so rauszugehen und zu sagen, okay, ich gehe hier raus und ich habe noch nichts Neues. Also in so eine Ungewissheit, weil ich dachte immer, man muss doch dann was Neues haben. Ja. Man muss doch wissen, na wohin denn dann oder man was muss doch denn planen dann?
Und Kontrolle haben.
Eben, Planung, Kontrolle, Vorhersehbarkeit. Ja. Ja. Und sie hat mir in diesem Coaching beigebracht, ich muss es überhaupt nicht wissen und kann mir trotzdem sicher sein. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Ja, klingt ein bisschen wie Magic. Aber klingt ja auch danach, dass du es eigentlich ja schon gefühlt hast, ne? Also wahrscheinlich hast du schon gefühlt im Unterbewusstsein, war es vielleicht schon klar, aber das wirklich nach außen zu lassen.
Na, eigentlich ist das ja so das Hintercoaching. Also jede von uns trägt alle Antworten auf alles in sich. Und Coaching ist ja einfach nur Fragen stellen, schlaue Fragen stellen und einen selbst zu einer Antwort kommen lassen. Und genau das hat sie gemacht. Und das war ganz, ganz wunderbar.
Ach, super interessant. Und ich habe gerade auch so ein bisschen den Gedanken, vielleicht als Mini-Entscheidungshilfe für jemanden, der vielleicht auch nicht so richtig weiß, so dieses, wenn es kein richtiges Ja ist, ist es vielleicht dann eher ein Nein. Bist du da auch zustimmen?
Nein. Okay. Ich, also wenn es kein richtiges Ja ist, dann ist es nein, würde ich nicht zustimmen. Ja. Sondern tatsächlich ist es wahrscheinlich ein Prozess und immer wieder dieses Abwägen von, ist es jetzt das, sich auch da mal reinfühlen und sich genau damit zu beschäftigen, auch wenn man Angst davor hat. Und ich hatte große Angst davor, den Menschen zu sagen, ich werde nicht mehr Teil von TLGG sein und auch große Angst davor, in dieses Ungewisse reinzurennen. Weil das war ja mein Zuhause und das so einfach zu verlassen, das hat sich nicht gut angefühlt. Aber ich glaube, dass man sich tatsächlich immer in beide Sachen hineinversetzen muss und dass dann irgendwann natürlich eine Entscheidung treffen muss, aber die muss sich dann auch gut anfühlen. Also du musst so lange daran arbeiten, bis sich das gut anfühlt für dich.
Okay. Ja, was wäre jetzt so, also angenommen, das hören jetzt Frauen und sind vielleicht auch in einer ähnlichen Lage, sei es jetzt beruflich oder manchmal hat man es ja auch privat, ne, dass man sich so denkt, okay, bleibe ich jetzt in der Partnerschaft, ja, nein, oder in der Freundschaft, ja, nein, oder so. Was wäre denn so aus deiner Erfahrung so dein Tipp, an so eine Entscheidung heranzugehen, vor allem, wenn ich auch noch nichts Neues in Aussicht habe, weil das ist ja, glaube ich, so dieses so rein in dieses Ungewisse, wenn ich schon eine andere Option habe, die ich eigentlich insgesamt schon viel besser finde, kann ich das natürlich schneller verlassen. Was würdest du den Frauen ja vielleicht mit auf den Weg geben?
Ich tue mich immer ganz schwer mit diesen Pauschalantworten, also für alle ist das Richtige B-Blaupause. Nee. Ja.
Aber Coaching wäre zum Beispiel was.
Coaching wäre eine Sache. Auf jeden Fall. Also sich jemand mit dazu nehmen, das muss ja auch nicht immer professionell sein. Also ich habe so einen ziemlich diversen Freundeskreis und bespreche das dann mit meinen Freundinnen so und da kommen aus ihren Erfahrungen eben unterschiedliche Standpunkte und da denke ich mir immer, oh, okay, da ist was Plausibles dabei, das nehme ich mir jetzt und mache daraus so einen Mix aus den Sachen. Also Coaching ist das eine und dann auch irgendwann so ein Zeitpunkt hilft ja auch total, also eine Deadline sich zu setzen und zu sagen, okay, dann bis dann und dann will ich das entschieden haben. Ich werde mal total nervös, wenn diese Deadline nicht da ist. Ich kann wahnsinnig gut dann eben unter Druck auch entscheiden und so Dinge machen und sich selbst so eine Deadline setzen, die dann aber auch verbindlich ist, finde ich wahnsinnig wichtig. Das hat mir dann wiederum geholfen.
Ja, und also ich meine, das muss ich auch oder durfte ich auch lernen in den letzten Jahren. Man darf ja auch traurig sein, etwas zu verlassen und es trotzdem noch gerne haben und lieb haben so und sich aber trotzdem für etwas anderes dann auch entscheiden. Ne? Also absolut. Man muss nicht an etwas hängen bleiben aufgrund der Vergangenheit, weil die ja so schön war und wenn man dazu Gefühle hat, sondern man kann ja trotzdem auch sagen, okay, mag ich, fand ich schön, ist immer noch mein Baby, aber trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt für was anderes gekommen.
Absolut, aber für sowas muss man wahnsinnig reflektiert sein. Ja, weil woran hängst du gerade? Ist es die Vergangenheit, der du so nachsehnst oder ist es tatsächlich das das Hier und Jetzt, was fühlt sich daran gut an? Dafür muss man wahnsinnig reflektiert sein und sehr viel mit sich arbeiten. So. Und das gehört wahrscheinlich auch mit dazu.
Ja, sehr spannend. Und jetzt bist du ja nicht mehr bei TGG, das heißt, du hast da den Ausstieg gemacht, sondern jetzt bist du bei Edding. Und das Besondere sozusagen ja nach außen an der Rolle bei Edding ist ja, dass du dir die teilst, die Rolle. Mit deinem ehemaligen Mitgründer ja auch von damals. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wurde euch das angeboten? Warst du auf der Suche nach einer Tandem-Position? Habt ihr bei euch abgesprochen und gesagt, hey, lass was zusammen machen und wir fragen da mal nach? Wie ist das so entstanden?
Ganz so einfach war es nicht. Ja. Also es war tatsächlich so, ich bin dann raus bei TLGG, hatte mir dann auch einen Plan gemacht, nämlich erstmal ab auf Weltreise mit meiner Familie und erstmal so eine Auszeit nehmen. Dann war Februar 2020 und die ganze Welt war im Ausnahmezustand, nicht nur ich. Corona kam. Das heißt, ich konnte meine Weltreise nicht machen und war dann halt so zu Hause und dachte mir, okay, nach dem ganzen Keller aufräumen und archivieren und Toastbrot backen, das was alles so... Okay, bei mir war es ein Toastbrot. Genau, was alles so gemacht haben, das habe ich jetzt so durchgespielt, was mache ich denn jetzt? Und hatte auch wieder so das Bedürfnis irgendwie was anzufangen und habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben, bin schwanger geworden und habe dann parallel in dieser ganzen Zeit Per Ledermann, den CEO von Edding, getroffen. Der rief an, fragte, ey, wollen wir uns mal treffen? Und ich dachte, ja, ist bestimmt irgendwie ein Freelance-Projekt, so Digitalisierung bei Edding. Mhm. Und fand es spannend. Wir haben uns dann getroffen und er hat mir tatsächlich einen Vorstandsposten angeboten für den neuen Bereich Digitalisierung, Vorstandsressort. Und da dachte ich mir, wow, das ist aber cool. Das, also Edding ist so meine absolute Love-Brand. Ich liebe die Produkte. Ich bin
mit schon Bezug vorher.
Total, na klar. Also das ist eine ikonische Marke und das hat mich total gekriegt. Hinzu kommt, dass das Peer als Person total visionär ist und ein ganz, ganz toller Mensch. Und da dachte ich mir schon, wow, das ist echt ein cooles Angebot. Musste ihm dann aber sagen, ich bringe jetzt erstmal meine zweite Tochter zur Welt, dann bringe ich das Buch raus und melde dich mal. Und dachte mir, danach, der wird sich eh nicht mehr melden. Ist ja dann auch wieder ein Jahr irgendwie vergangen. Yeah. Und er meldete sich tatsächlich wieder. Und fragte dann hier, jetzt ist soweit, hast du Bock? Und dann fing ich an zu überlegen, okay, konkret würde das heißen, nach Ahrensburg zu pendeln, was irgendwie bei Hamburg ist. Ich wohne in Berlin, das ist eine Ecke. Und ich hätte so einen 40, 60, 80 Stunden Wochenjob im Vorstand. Und ich weiß nicht, also das hat mir irgendwie, hatte ich irgendwie ein Störgefühl. Und habe ihm das so mitgeteilt und er sagte dann, okay, kannst du dir das vorstellen, ein Tandem zu machen? Und da dachte ich mir, geil, das ist ja eine super Idee, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und habe dann so die Kandidatinnen aus dem Prozess kennengelernt, die zusätzlich da noch waren und habe so die Lebensläufe gesehen, dachte mir, oh cool, das matcht super, die macht alles das, was ich nicht kann oder nicht machen will. Und dann habe ich die im echten Leben getroffen und merkte in den ersten 2 Minuten,
passt nicht.
Wow. Nee, passt leider nicht. Schade. Also so dieses Menschliche dahinter.
Auch Menschliche, ja. Weil ich wusste, ist ja schon sehr close wahrscheinlich.
Total, das ist absolut close. Also du musst halt in so einer Position, ist es wie eine Firma zusammen gründen oder verheiratet sein. Du musst halt wirklich matchen mit der Person. Mhm. Und war dann ziemlich verzweifelt, weil ich das schon sehr, sehr gerne wollte. Und schrieb dann meinem ehemaligen Gründungspartner Bontam eine WhatsApp und fragte, ey, hast du Bock auf Vorstand bei Edding mit mir? Und er schrieb zurück, ja klar.
Why not?
Und das war dann so, wow, cool, mega. Und so kam es dazu.
Ja. Stimmt, weil er war ja auch ausgestiegen. Christoph ist ja geblieben und ihr beide wart ausgestiegen.
Richtig, genau. Okay. Genau. Ja, so kam das dazu.
Und das heißt, ja, ihr seid jetzt sozusagen als Dreamteam dann darüber, war natürlich alles schon eingestellt. Ihr kanntet die Kommunikationswege schon, ihr kanntet euch menschlich schon und das war dann wahrscheinlich so der Jackpot.
Ja, genau. Es war so perfect match und trotzdem eine große Herausforderung, in so einem Unternehmen anzufangen. Du triffst auf unglaublich viele Vorurteile, was so Jobsharing betrifft, Tandem-Position. Ja, ja. Und in so einer neuen Umgebung anzufangen, du hast nicht nur die Komplexität von in was Neues hineinarbeiten und Unternehmen kennenlernen. Ich meine, Edding ist ein Familienunternehmen mit 60 Jahre Historie und mitten in der Transformation. Sondern du hast auch die Herausforderung, dann eben mit jemandem dort dich neu zurechtzufinden, in einem neuen Konstrukt zu arbeiten, plus die ganzen Vorurteile von unseren Direct Projekts. Mit wem rede ich denn dann? Muss ich dann alles doppelt erzählen? Wer gibt dann da meinen Urlaub frei? Und wie stimmt ihr euch eigentlich ab? Ja. Und also, wenn ich nicht mit euch kann, was mache ich denn dann? Und so. Das musste dann auch erstmal handeln. Also nochmal eine zusätzliche Komplexität mehr im ersten halben Jahr. Deswegen empfehle ich auch allen, so das erste halbe Jahr in der Konstellation unbedingt Vollzeit arbeiten, weil das ist faktisch so, dass du tatsächlich so dich reinarbeiten musst, dich kennenlernen musst. In unserem Fall war das jetzt nicht so ein Kennenlernen, aber ein Kennenlernen von dem, wie wir neu zusammenarbeiten wollen und auch welche Wege wir zur Abstimmung finden und so. Mhm. Und jetzt sind wir mittlerweile auf so 50-50, also wir haben einen Vertrag über 55%. Empfehle ich auch allen, auf mindestens 60% zu gehen, weil diese Überlappungszeit auf Themen, wie du dich austauschst, das ist ja der eigentliche Mehrwert von einem Tandem oder Jobsharing. Also weniger auf dieses Zeitliche zu gehen und man arbeitet von Montag bis Mittwoch und der andere von Mittwoch bis Freitag, sondern mehr auf Themen zusammendenken und Themen durchdenken und zwei unterschiedliche Perspektiven gleich zusammenbringen. Das ist was völlig unterschätzt wird gerade. Und ich meine, wir haben Fachkräftemangel. Wir brauchen Leute, die halt nicht so arbeiten wollen, wie es immer war. Ja. Und Tandem ist dafür eine Antwort oder kann dafür eine Antwort sein.
Gerade ja vielleicht auch für Mütter, ehrlicherweise, ne? Die vielleicht sagen, Teilzeit, komm, wir teilen uns eine Stelle oder so.
Ja, wir haben das ja häufiger. So auf so in der Mitarbeiterschaft gibt es ja ständig, dass gerade Mütter leider in Teilzeit arbeiten und dann so nicht in Führungsposition kommen, weil ja häufig so dieses Präsentsein, anwesend sein mit Führung verwechselt wird. Ja. Absoluter Fehler. Also, muss nicht im Büro sein oder nachmittags verfügbar sein, um gut führen zu können. Das ist ja ein Trugschluss. Und dafür ist es natürlich auch eine Antwort. Und das Modell gibt es häufiger schon, aber wird dann eben nur so zeitlich genutzt und nicht inhaltlich.
Und wie macht ihr das jetzt konkret auch mit dem Inhalt? Also du hast gerade gesagt, man soll sich nicht so die Tage einfach nur so austauschen. Der eine vom Montag bis Mittwoch, der andere vom irgendwie dann den Rest der Woche. Das heißt, wie sieht das jetzt bei euch im Alltag aus? Also arbeitet ihr schon dann, also macht ihr um 12 Uhr mittags dann im Abschlag und gibt es ein Übergabeprotokoll oder fährst du nach Hause und er übernimmt oder wie läuft das dann?
Wir arbeiten tatsächlich so auf, also nicht geregelt, sondern wir machen so Einsatzpläne für 1 bis 2 Monate im Voraus. Das heißt, ich weiß schon, wann ich bei Edding bin. Da sind wir größtenteils zusammen, weil das die Zeit vor Ort und auch so Termine, die wir zusammen wahrnehmen, dann unglaublich wichtig sind. Und in der Zwischenzeit teilen wir uns die Termine auf. Also du hast ja viele Termine, die du eigentlich zusammen wahrnehmen musst. Da entscheiden wir vorher, müssen wir wirklich zusammen dort reingehen oder reicht es, wenn einer oder eine von uns reingeht? Du hast Joe Fixes mit deinem Team. Da ist vorher klar durch Zu- oder Absage, wer dran teilnimmt. Und wir teilen uns dann die Joe-Fix-Tage auf, die Vorstandssitzungstage und halt so die Termine, zu denen wir zusammen eingeladen werden. Das machen wir aber untereinander. Das heißt, es spielt für die Leute im Unternehmen gar keine Rolle, ob Bontam da ist oder ich da bin, sondern die wissen dann, das Ressort ist vertreten und die werden sich schon austauschen. Das heißt, dieser ganze Abstimmungsaufwand liegt dann bei uns in der Zeit, wenn wir nicht in den Termin sind. Und das machen wir über OneNote, dass wir in OneNote zusammen haben, dort alles dokumentieren und protokollieren, was so in den Termin gelaufen ist. Und ich glaube, so 3 bis 5 Mal am Tag telefonieren. Und uns.
Das hatte ich auch mal in einem LinkedIn-Post oder so. Ja. 3 bis 5 Mal am Tag telefonieren.
Krass. Das ist unheimlich schön, weil du kannst dich so... Dann kommst du aus dem Termin raus und kannst so das nochmal zusammenfassen, was dort passiert ist. Du hast halt immer so einen Sparringspartner gleich an der Seite und spielst nochmal Themen ganz anders durch. Und wenn du zusammen in Termin bist, ist es erstaunlich, was da so rauskommt, was man gehört hat, also wirklich gehört hat und was man verstanden hat und das dann nochmal zu matchen.
Wie unterschiedlich das ist.
Wahnsinn, ne? Wirklich Wahnsinn. Also wenn wir jetzt zusammen im Termin sitzen, kann Bontam ja was komplett anderes verstehen von dem, was du gesagt hast und das dann nochmal zu reflektieren und so auch da wieder eine unterschiedliche Perspektive reinzuholen, total super. Also riesengroßer Mehrwert.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich finde, es sieht von außen oft, oder vielleicht ist das auch so ein Vorurteil, oh, total viel Abstimmungsaufwand und genau, ne, an wen reporte ich denn dann jetzt und so weiter. Aber jetzt, wie du es so erzählst, dass ihr euch auch so viel austauscht, es ist ja eigentlich, ich habe eigentlich zwei Brains auf einer Stelle.
Richtig. Das,
besser geht es ja eigentlich gar nicht.
Für Unternehmen ein absoluter Vorteil. Also,
und trotzdem gibt es so wenig, ne?
Wird's genau.
Eigentlich wird's, weil ich hatte mich auch eine Frage aus der Community hier von Mel, wie findet man so einen Job? Und als ich das gelesen habe, die Frage gelesen habe, dachte ich so, ja, stimmt eigentlich. Also ich habe noch nie oder ganz, ganz selten meine Stellenausschreibung gesehen, dass da irgendwie Jobsharing oder Tandem überhaupt möglich ist.
Dabei sollte das selbstverständlich sein, also das auch so anzubieten, weil man bietet ja auch Teilzeit mittlerweile selbstverständlich an, auf vielen Positionen.
Ja.
Du hast aber tatsächlich schon als Unternehmen den ersten Aufwand, der größer ist. Also du musst halt tatsächlich auch deine Tools so zur Verfügung stellen, dass das eben möglich ist. Und in vielen Unternehmen ist es so, dass irgendwelche HR-Software genutzt wird. Da kann immer nur eine Person als Führungskraft beispielsweise stehen. Das heißt,
ich weiß nicht, wo ich klicken kann.
Genau, man
kann es nicht klicken.
Man kann es nicht klicken und dann musst du dich aber auch im Tandem einigen und das ist ganz viel Eigenverantwortung von Tandem. Dann zu sagen, okay, ich bin verantwortlich dafür. Hier bei dem Tool stehe ich halt als Ansprechpartner drin, weil du baust ja kein Tool deswegen um. Dann ist es einfach so. Also du musst halt ganz viel auch innerhalb des Tandems möglich machen und so ein bisschen unternehmerisch denken und eigenverantwortlich denken, damit du dir das so gestaltet, dass es auch für das Unternehmen passt. Also das Unternehmen sehe ich nicht in der Verantwortung, die Sachen für das Tandem zu lösen. Mhm. Und das erfordert ja auch wieder so eine höhere Hürde für Menschen, die da überhaupt reinkommen wollen, weil du musst dir das selbst gestalten und so machen, dass es für das Unternehmen und für dich passt und dir das so überlegen, so bauen den Job.
Ja, und vielleicht auch schon bei, also ich meine, wie es bei dir ja gelaufen ist, ist, dass der Per die Idee hatte und also ich denke aber gerade, ja, vielleicht kann es aber auch den anderen Weg geben, dass man eigentlich schon sich auf eine Stelle beworben hat oder so und dann doch mal, ja, hast vielleicht auch ein bisschen viel, dass man das natürlich hoffentlich auch aktiv vorschlagen kann. Und dann kann man ja immer noch schauen, okay, ist das Unternehmen dafür offen oder nicht? Weil auf die Frage, wie finde ich so einen Job? Ja, I don't know. Wahrscheinlich musst du dir das auch irgendwie selber schon die Initiative ergreifen und sagen, hey, ich habe hier irgendwie die Idee für den und den Job.
Ich hatte jetzt schon häufiger Bewerbungen im Tandem. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich da besonders präsent bin in diesem Bereich, aber es gibt jetzt häufiger Menschen, die sich direkt als Tandem bewerben. Was ja super ist, weil dann weiß ich, okay, die kennen sich schon.
Das sind dann schon zwei.
Das sind schon zwei.
Genial.
Die sich absolut super, absolut super.
Das ist ja genial.
Die Offenheit von anderen Unternehmen, die damit noch keine Erfahrung gemacht haben, schätze ich aber als wahnsinnig gering ein. Und deswegen geht es ja für mich auch darum, so nicht nur Werbung für dieses Modell zu machen, sondern auch wirklich Praxistipps an die Seite zu geben und zu sagen, so und so machen wir das. Orientiert euch da dran, aber das ist natürlich nicht, das ist wieder keine Blaupause für alles, sondern man muss sich das selbst gestalten. Man braucht aber erstmal die Offenheit von einem Unternehmen.
Genau.
Und dadurch, dass Peer auf diese Idee gekommen ist, wusste ich, okay, die sind ziemlich offen und ziemlich mutig und modern, weil das auf dem Vorstandsposten zu machen, ist ja auch nochmal ein anderes Risiko und andere Diskussionspunkte, die du hast.
Ja, und würdest du sagen, hat das so ein bisschen auch gedauert, bis ihr so richtig eingeschliffen wart? Oder du hast auch von den Vorurteilen so der Direct Reports und so weiter gesprochen. Ging das dann relativ flott, dass alle dachten, ja, finden wir irgendwie cool? Oder war immer noch so ein bisschen, weiß ich immer noch nicht, an wen ich reporten muss? Oder ging das?
Nee, das ging sehr, sehr schnell.
Sehr, sehr schnell. Schneller als gedacht.
Auf jeden Fall. Ja. Und durch ganz viel Kommunikation. Also und das heißt,
Klarheit.
Klarheit. Du musst halt ganz viel reden und ganz viel auch zuhören. Also und die Leute nach Feedback fragen, wie ist es für dich im Tandem zu arbeiten oder mit uns als Tandem zu arbeiten und das dann eben mit aufnehmen und gegebenenfalls verändern, transparenter machen, ganz viel Kommunikation und klare, transparente Kommunikation.
Und habe ich das auch richtig verstanden? Ihr teilt euch die Meetings nicht nach Themen auf? Also du machst nicht immer das To-Fix und er macht nicht immer die Vorstandssitzung oder du machst nicht immer nur Feedback-Gespräch mit Sabrina, sondern er halt auch. Also das heißt, ihr macht beide eigentlich alles, aber halt abgestimmt nach den Zeiten.
Ja, abgestimmt nach den Zeiten und nach den Interessen natürlich und Stärken.
Ah, ja.
Also Wohntam findet so Personalentwicklungsgespräche ganz furchtbar. Der liebt Menschen, aber der findet es ganz furchtbar, so Kritikgespräche, Feedbackgespräche, Gehaltsgespräche zu machen. Und ich liebe das. Ich finde das total fantastisch. Und deswegen teilen wir uns da schon auf, wer im Lead ist. Mhm. Bei solchen wichtigen Sachen wie im Personalgespräch sind wir meistens beide dabei.
Ja.
Aber wir teilen uns das nach Stärken auf. Also er hat so eine Leidenschaft für ein bestimmtes Produkt von Edding im Tech-Bereich und ist dann, das ist sein Projekt. Da, da gucke ich dann ab und zu mit rein, um ihn dann auch vertreten zu können.
Mhm.
Aber wir teilen uns das nach Stärken auf. Also ich muss nicht so viel Mist machen, den ich nicht kann, als wenn ich alleine wäre. Und man hat ja immer Mist. Also deswegen kannst du ja auch den Mist dann aufteilen. Und ich sage mal so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wirklich, also auch zeitlich und von dem, womit ich mich so beschäftigen muss. Und du kannst dich auch so doppelt über die Erfolge freuen. Du hast halt immer jemanden, der mit dir abklatscht und sagt, ja geil, haben wir geschafft. Und das hat in beiden Richtungen wieder den totalen Mehrwert.
Ja, und auch die schwierigen Zeiten zusammen durchzustehen.
Genau.
Und so. Es ist ja eigentlich wie beim Gründen.
Ja, in guten wie in schlechten Zeiten.
Ja. Auch ein bisschen wie eine Ehe, ja?
Ja.
Und wie ist das für dich jetzt von gegründet, eine Firma zu haben, eine Agentur zu haben und so weiter, jetzt wieder in eine Festanstellung zu gehen? Hattest du da bestimmte Bedingungen oder so, dass du gesagt hast, ich möchte weiter flexibel bleiben oder so, weil also für viele Gründerinnen ist es ja absolut, nein, ich kann nie wieder festangestellt sein, nie beim ganzen Leben.
Aber ich bin ja als Gründerin auch festangestellt. Also ich habe mich da nicht, in erster Linie dieser Status Gründerin wollte ich nie sein und habe mich auch so nicht gefühlt, sondern ich fühle mich als Unternehmerin und deswegen hat sich das gar nicht geändert. Also ich agiere
immer noch so.
Genau, ich agiere bei TLG unternehmerisch und bei Edding genauso, weil ich mir das so gestalten kann. Deswegen macht es für mich die Eigentumsverhältnisse gar keinen Unterschied, weil auch als ich meine Firma verkauft hatte, hat sich für mich nichts geändert. Das hat sich nach wie vor angefühlt wie meine Firma und das ist jetzt mein Edding, was ich sehr, sehr fühle und für das ich mich verantwortlich fühle. Also es hat ja ganz viel mit Verantwortungsübernahme zu tun und das
gar nicht so mit dem Label.
Überhaupt nicht.
Natürlich das, was man den ganzen Tag halt macht.
Richtig, was man den ganzen Tag macht und das ganze Thema Wirksamkeit. Also wie wirksam bin ich auf einer Stelle? Das ist mir unglaublich wichtig, dass ich merke, okay, hier kann ich mich einbringen und das wird gebraucht und gehört und ich kann das so machen und so gestalten.
War diese Stelle Chief Digital Officer, war die nicht auch neu geschaffen worden für euch?
Ganz genau.
Okay, das heißt, da ist ja nochmal super viel Freiraum, um diese Stelle auch auszufüllen.
Im Positiven wie im Negativen. Ja, genau. Also du hast halt keine klaren Grenzen, weil es vorher nicht so da war und musst dir das so erarbeiten und erschließen. Genau, wie bei einer Gründung oder wie in dem Unternehmen jetzt. Ja. Also es gibt schon sehr viele Parallelen.
Ja. Ich habe noch eine Frage hier aus der Community mitgebracht von Linda. Was war die schwierigste Entscheidung deiner Karriere?
Das war tatsächlich TLGG zu verlassen. Das hat sich wirklich auch für meine Verhältnisse über Monate so intensiv gezogen, diese Überlegung, was ich nicht gewöhnt bin. Also weil ich wirklich immer sehr klar bin in den Entscheidungen, sehr schnell und auch Entscheidungen liebe. Also ich liebe es dann zu sagen, okay, das mache ich jetzt so und so und jetzt gehe ich den Weg und gucke dann nicht zurück, was wäre, wenn oder hadere so. Das bin ich überhaupt nicht der Typ für.
Aber hast du was über dich gelernt auch in dem Prozess?
Ja, dass es sowas gibt, dass ich dann auf einmal so hadere, das war für mich total ungewohnt und war deswegen auch die schwierigste Entscheidung.
Ja, klar, ist ja auch, also ja, kann ich total nachvollziehen.
Ja, und halt auch so eine hohe Tragweite. Also man hat selten Entscheidungen mit so einer hohen Tragweite, weil du kannst immer wieder dann zurück. Du hast so relativ kleine Sachen so eigentlich zu entscheiden und kannst immer wieder zurück und musst dir das ja auch bewusst machen, dass du nicht auf einmal in so eine Starre verfällst und dir denkst, oh Gott, das kann ich nie wieder revidieren.
Ist ja in den
meisten Fällen nicht so. Also das Risiko, was man eingeht, ist eigentlich meistens gar nicht so hoch.
Ist überschaubar.
Voll.
Ja, ist wirklich so. Ne, vielleicht muss man sich das manchmal noch so vor Augen fühlen, so es ist alles okay.
Es ist alles okay, solange es kein Stillstand ist. Also dieses immer in Bewegung bleiben und auch mal einen falschen Weg gehen oder irgendwie falsch abbiegen. Ja, so what? Ja. Das sind alles so Erfahrungswerte und da ist immer was Gutes dran.
Und oftmals, also man weiß ja auch gar nicht, ob es jetzt der falsche Weg war, weil man weiß ja gar nicht, wie der andere Weg gelaufen wäre.
Ja.
Also ich glaube, so fühlt man sich dann auch, ach, shit, jetzt habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht wäre die andere noch blöder gelaufen. So, ne? Und dann hast du jetzt die Erfahrung und triffst dann wieder die nächste Entscheidung. Aber das finde ich nämlich auch, dieses Hauptsache, was machen, entscheiden, weitergehen. Einfach immer nur den nächsten Schritt. Deswegen finde ich es auch total inspirierend, dass du noch nichts Neues hattest, weil dein nächster Schritt war einfach nur die Entscheidung, links oder rechts.
Ganz genau.
Und wenn ich da bin, auf dem Podest, dann gucke ich weiter, welche nächsten Entscheidungen es zu treffen gibt. Ich muss aber nicht alle Entscheidungen für die nächsten 5 Jahre schon.
Nein, um Gottes Willen. Und manchmal auch gar nicht fürs nächste Jahr.
Genau.
Also ich kann gut in die nächsten 3 Monate gucken und darüber hinaus wird alles so schwammig. Ja.
Ja. Darüber hinaus wird es auch so, ich finde, das ist dann auch immer so ein Druck, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich das entscheiden und irgendwie sich so selber den Stress macht, dass das jetzt eine riesen Lebensentscheidung ist, obwohl es am Ende auch dann nur der Job ist. So, ne? Also Kinder kriegen noch mal was anderes, no way back. Aber gerade so Job und so weiter, also das kenne ich ja von mir auch oder auch aus der Community, dass sich viele Leute einen riesen Kopf darum machen und nochmal drüber nachdenken und dies und das und jenes. Und manchmal hilft es dann, glaube ich, einfach zu sagen, so, warte mal, worum geht es hier eigentlich? Das ist eigentlich dann nur der Job. Und es gibt ja auch viele in der Community, die gerade angestellt sind und sich überlegen, ja, soll ich in die Selbstständigkeit gehen und so, also eigentlich so den anderen Weg. Und dann sage ich, und wenn, dann sind sie noch unglücklich in ihrem jetzigen Job.
So. Und was sagst du dann?
Dann sage ich immer, in einen Scheißjob kannst du immer wieder zurück. So. Also einen Scheißjob findet man immer irgendwo, oder? Wenn ich da absolut schon unglücklich bin, ist meine Baseline ja schon so niedrig, dass es eigentlich nur besser werden kann. Und wenn es nicht besser wird oder ich nach 3 Jahren merke, ah, doch nicht, dann kann man ja immer wieder.
Ja, ja.
Das, was du sagst,
man kann wieder zurück.
Einen Weg zurück.
Genau.
Oder
einen anderen.
Eben,
genau.
Selten ist es ja genau wieder zurück in die Richtung, weil ich bin ja dann schon in die andere Richtung gelaufen. Mhm. Aber um einiges an Erfahrung reicher und dann gehe ich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung.
Eben. Und man muss nicht alles vorher wissen, aber so dieses Verlassen auf mich selbst, das ist halt so wichtig. Ja. Also ich vertraue mir da selbst genug, dass ich das alles schon schaffen werde. Das hat auch ganz viel mit Optimismus zu tun und einen gewissen Grad auch an, wahrscheinlich so Naivität, vielleicht auch, so Leichtigkeit.
Mhm. Ja.
Und eben, es ist alles immer gar nicht so groß. Also nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da gibt es ja auch tausende Sprichworte. Aber
morgen sieht die Welt schon ganz anders aus.
Genau. Also da kann man echt viel machen und auch viel an so Leichtigkeit gewinnen, wenn man nicht immer gleich diesen Riesenberg sieht, sondern erstmal so den Weg anfängt zu laufen.
Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich der Kern. Also solange man sich selbst vertraut, dass man da schon irgendwie hinbekommt.
Und dann kriegt man das
Nächste.
Genau.
Man kriegt doch immer alles gewuppt. Also eben, vor allem wir Frauen kriegen ja doch so das Nächste nochmal wieder gewuppt. Also es geht ja immer weiter.
Ja.
Also von daher nicht so einen Stress machen mit Entscheidungen, die gar nicht so groß sind.
Ganz genau.
Weil die größere Entscheidung in dem Prozess bei dir war doch eigentlich der Verkauf.
Ja, das hat sich gar nicht so angefühlt.
Interessant, ne?
Das hat sich gar nicht so angefühlt.
Dann way back ist ja schwieriger, das zurückzukaufen.
Ja, stimmt. Aber auch das war halt so irgendwie.
Also auf deinen Alltag jetzt ja auch nicht so den großen Impact. Du bist ja
das hätte auch anders kommen können. Also wir hatten schlaue Berater, die gesagt haben, hier, das müsst ihr vertraglich regeln und so weiter, dass sich das so anfühlt, als sei es weiterhin meine Firma halt für die gesamte Earnout-Phase.
Ja, ja,
Und das war enorm wichtig, weil sonst hätte ich da auch ziemlich schnell gemerkt, oh Gott, das ist ja ganz anders. Aber so hatten wir immer wieder auch vertraglich so einen Schutzfallschirm, der gesagt hat, nee, das können die Geschäftsführer hier entscheiden. Das ist nicht das große, unbekannte Netzwerk.
Okay.
Und da hatten wir sehr schlaue Beraterinnen, die gesagt haben, mach das mal lieber so.
Also war schon so eine Übergangsphase, du hast gerade Earnout gesagt, eine Übergangsphase. Nicht, Ding ist verkauft und wir sind komplett machtlos und haben nichts mehr zu sagen, sondern schon noch. Und das ist ja auch oft im Interesse der Käuferpartei, die kaufen ja die Gründer und Gründerinnen meistens ja auch mit ein und wollen das ja noch.
Ja, nur meistens ist es vertraglich nicht so vereinbart. Ja, dass für das Netzwerk ist es natürlich auch einfacher zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Standardprozesse, anstatt dann so einen Satelliten irgendwie zu haben, der irgendwie extra gemanagt werden muss. Aber für uns als Gründerin war das fantastisch. So.
Ja. Ah, super. Mhm. Also Pro-Tipp, gute Beraterinnen an der Seite haben.
Richtig, und gute Anwälte. Ja.
Du hast, du hast TGG ja auch gegründet und ja auch als Unternehmerin groß gemacht, als du auch schon Mama warst. Und du hast mal gesagt, Mamas sind die besten Gründerinnen. Warum ist das so?
Warum ist das so? Ich glaube, man ist als Mama unglaublich resistent und stresserprobt und kann so mit unterschiedlichen Situationen, die nicht vorhersehbar sind, gut umgehen, weil es einfach der Alltag ist mit Kind. Und du musst mit Kind und gerade wenn du noch arbeitest, wahnsinnig gut organisiert sein und effizient sein. Das heißt, du hast keine Zeit zum Labern. Du hast keine Zeit, irgendwie so Dinge fünfmal drum rumzugehen. Du musst effizient arbeiten, weil du einfach den Druck hast, ey, ich muss dann auch nach Hause und ich will dann auch nach Hause zu meinem Kind. Und ich glaube, es gibt ganz viele Prozesse im Unternehmen, wo so Runden zusammenkommen, die dann so labern und vielleicht auch keine Entscheidungen treffen und so. Das dauert zu lange und dafür brauchen wir die Leute, die einfach sagen, okay, so, was ist die Entscheidung? Ja. Wir haben jetzt hier beide Seiten gehört, seid über 80%, zack, zack, raus. Ja. So, machen. Ja.
Und das können Mamas besonders gut, weil sie
total,
das
eben total, total. Ja.
Ja. Würdest du sagen, Entscheidung treffen ist auch eine Grundkompetenz für gute Gründerinnen, für erfolgreiche Unternehmerinnen, Entscheidung treffen?
Auf jeden Fall schon. Also für insgesamt für Führungskräfte. Mhm. Entscheidung treffen und Klarheit in der Kommunikation und in dem, was entschieden worden ist. Und immer wieder so diesen Weg finden, wofür ist jetzt diese Entscheidung da und ein größeres Bild ziehen zu können und das zu übersetzen für alle, die im Unternehmen sind oder eben so in deinem Führungskreis sind.
Ja. Und also ich meine, wahrscheinlich ist es für den Kopf ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt Mutter bin und ich bin festangestellt und sage jetzt mal 9-to-5 und gehe nach Hause und alles ist gut.
Ja.
Oder ich habe noch ein anderes Baby, ja, nämlich das Unternehmen. Mhm. Also ich kenne es von mir, gerade auch in heißen Phasen bei meiner Moneypenny oder gerade auch als mein Kind geboren wurde. Es war schon noch eine heftige Zeit, so das so beides zu jonglieren, weil man ja an beidem irgendwie hängt und auch in dem Unternehmen ja irgendwie immer involviert ist. Also ich habe ja keine Elternzeit, irgendwas. Da habe ich ja gar nicht gemacht, so, ne? Du wahrscheinlich ja auch nicht.
Nee, nach zwei Wochen war ich wieder da. Ja,
Wahnsinn, genau. Ja. Hast du da für dich Mechanismen gefunden, wie das bei dir gut funktioniert? Also vielleicht auch so unter dem Schirm, wie schaffst du dann Ausgleich für dich? Weil es vom Stresslevel her ja schon, finde ich, was deutlich anderes ist, als ich mache die Tür hinter mir zu, mir ist alles egal, was heute Abend passiert in einem festangestellten Job.
Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Also, nee, genau.
Also es gibt viele Tage, an denen ich mir das gewünscht hätte.
Ja, eben.
Also eben total die Vorteile, definitiv.
Ja. Mhm. Also ich habe mich davon verabschiedet, immer 100 oder 120% überall sein zu wollen und geben zu wollen. Ich bin mit 80% zufrieden. Ich finde, 80 ist für mich gleich 100. Und das ist so was, dass ich das alles gut zusammenkriege, weil ich habe mir das so aufgeteilt nach 4 Säulen. Also das sind meine Kinder, das ist meine Karriere, das bin ich als Person, das mir gut geht und meine Beziehung. So, das sind 4 Bausteine in meinem Leben, die alle irgendwie gehandelt werden müssen. Und genau in dieser Reihenfolge sind sie optimal für mich, wenn die Kinder immer ganz oben stehen und an erster Stelle kommen. Das ist aber nicht immer möglich, weil irgendwas im Job ist oder ich viele Reiseaktivitäten gerade habe und halt nicht präsent sein kann und auch nicht wirklich so wirklich da sein kann. Und dann, wenn so eine Phase ist, dann rutscht die Karriere eben an erster Stelle und die Kinder sind an zweiter. Und das ist aber auch okay für mich. Ich muss dann eben aber gucken, dass es wieder in diese Bahn kommt, wie mein Baukasten funktioniert. Genauso, wenn ich merke, mir geht's gerade nicht gut. Das Stresslevel ist so hoch aus unterschiedlichsten Gründen. Ich schlaf schlecht oder sonst sowas. Dann weiß ich, alles klar, ich muss mich jetzt mal nach oben stellen, was ja von niemandem sonst kommen kann, nur von mir. Aber ich muss mich nach oben rutschen und dann mal eine Auszeit nehmen. Auszeit heißt bei mir, weiß ich nicht, einen Nachmittag mal Bogenschießen gehen. Oder einen Abend auf Partys gehen und Freunde treffen und mit denen ganz viel Alkohol trinken. Das ist für für mich dann auch schon. Ja, ja, wirklich. Das mache ich extrem selten. Aber manchmal ist so eine Phase, da brauche ich das ganz doll. Und dann ist es auch okay, dass ich dann den Abend nicht für die Kinder da bin, weil ich brauche das jetzt für mich und ich muss da irgendwie Abstand gewinnen. Und genauso ist es mit der Beziehung. Also das ist ja auch was, was so gerne auf der Strecke bleibt, weil ja, ist ja eh da und wird schon wieder. Ich kümmere mich erstmal um das andere. Nee, auch das ist ja Arbeit. Und du musst es halt in unterschiedlichen Phasen irgendwie so handeln können. Und da habe ich für mich eben so ein System, dass ich immer wieder so mich frage, wie geht's mir gerade damit, mit dem Workload, mit den Kindern? Gibt's irgendwie auch von außen irgendwelche Issues? Und das dann eben so in mein Baukastensystem bringe. Und Idealzustand kenne ich, Familie, Kinder ganz oben. Und versuche danach immer so, das alles so zu bauen. Ja, aber nie. Also ich werde nie allem gerecht, weil ich bin ja keine 400%, sondern ich bin halt nur 100% und in meinem Fall halt auch manchmal nur 80, was auch okay ist.
Also 80 ist ja 100, wie wir gleich.
Ja, genau.
Wie bei den OKRs.
Genau.
Okay, das heißt, das hast du wahrscheinlich schon so verinnerlicht, ne? Oder machst oder schreibst das irgendwo auf und gibst dir selber Zahlen oder so, sondern das ist rein so vom Gefühl.
Genau, da geht es ums Gefühl und auch mal kurz vorm Einschlafen die Zeit nehmen, wie geht's mir gerade, oder nach dem Aufwachen auch mal zu fragen, wie sieht denn der Tag aus? Oh, der Tag sieht blöd aus. Warum sieht er denn eigentlich so blöd aus? Mhm. Also was ist denn da so? Und dann wirklich zu priorisieren und wieder und den richtigen Fokus zu setzen auf das, was ist denn gerade wichtig, damit es mir gut geht. Und damit das alles für mich in diese Bahn passt. Und dann ist es außenrum natürlich ganz, ganz viel Organisation. Also Einsatzpläne schreiben für das Dorf, was meine Kinder mitbetreut und so mitmacht. Also das ist ja, bin nicht nur ich allein, sondern das sind ja ganz viele Leute, die das unterstützen und mitmachen. Und ja, das muss halt alles so in diesen Bahnen bleiben, aber es hängt auch sehr viel an mir, sodass ich gucken muss, dass es mir auch damit gut geht.
Ja. Und redet ihr auch darüber, also Flo und du in der Partnerschaft, also dass ihr so Check-ups macht? So, wie geht's dir, wie geht's ihm, wo hängt die Beziehung gerade? Oh, die war jetzt zu lange irgendwie auf Prio 4 oder so? Oder hat sich das schon so eingespielt, dass es nebenher läuft?
Ja, also mit Prio 4 so reden wir nicht. Aber wir haben schon...
Du bist heute leider nur Prio 4, Schatz.
Das weiß er ja. Er kennt ja mein System, also dass er immer auf Prio 4 eigentlich im Idealzustand steht. Und das ist auch okay für uns. Ja. Aber wir machen schon regelmäßige Check-ins. Also er ist auch selbstständig und Gründung und alles. Und da ist es schon wichtig, dass wir regelmäßig Check-ins machen. Nicht nur zu diesen Alltagsthemen, wie wer kauft denn jetzt hier was ein und hast du die Betten gemacht oder was weiß ich, sondern eben auch zu so Beziehungsthemen. Wie nah bist denn du mir gerade? Und wie beschäftigt mich dein Zeug eigentlich noch mit? Das ist ein ganz großes Thema, gerade wenn beide so arbeiten.
Ja.
Noch
zusätzlich
zum ganz normalen Wahnsinn.
Ja, ganz normaler Wahnsinn.
Ja, es ist wirklich viel.
Ja, klar. Es ist wirklich viel. Aber deswegen auch so schön dein Ansatz zu sagen, ich bin ja nicht 400% so und 80, also so good enough. Ne, es ist good enough. Allen geht's gut. Ja, mal mehr, mal weniger. Aber solange der Durchschnitt stimmt, ist ja eigentlich alles.
Ja, bei uns sind es dann halt so Urlaubszeiten. Also wir waren jetzt vier Wochen im Sommer in Südamerika reisen und da werden halt alle Akkus von allen Seiten aufgetankt und das ist dann nur unsere Zeit. Ja, und das ist so für uns das Paradies.
Ja. Ah ja, voll schön. Das ist auch gut, sowas zu haben. Ne? Und bei euch ist das Reisen, für manche andere ist vielleicht, keine Ahnung, die Sauna oder whatever, aber das auch herauszufinden, was es ist, ist ja auch schon, liegt ja auch schon sehr viel Wert drin und das immer mal wieder einzubauen, wo, wenn es halt notwendig ist.
So. Voll.
Genau. Wir kommen so langsam zum Ende.
Schon,
Franzi, schon. Ja, ich habe gerade mal um die Uhr geschielt. Das ist schon wieder. Zuletzt noch ein paar Signature Questions.
Okay.
Was auch immer das bedeutet.
Okay.
Also ein paar kurze Sachen.
Ich bin gespannt.
Was schätzt du an dir ganz besonders?
Mein Selbstvertrauen, meine Leichtigkeit, mein Optimismus und ich mag mich einfach sehr gern.
Und deine Entscheidungskompetenz.
Ja.
Was schätzt du an uns Frauen besonders?
An Frauen in vielen Teilen meines Alltags erlebe ich so diesen Zusammenhalt sehr stark und dieses sich so zuzwinkern auf einer Veranstaltung, weil ich bin relativ häufig in so Kreisen, wo es nur Männer sind und dann so dieses Verbündende, dieses Verschwörerische, und das mag ich schon sehr gern. Also wenn man so als Frauen eben so Banden bildet.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so einer deiner Sprüche, bildet Banden.
Ja, zusammenschließen und anderen Mut machen, Vorbild sein und sich so orientieren und inspirieren können. Und das finde ich ganz toll. Ja.
Finde ich auch etwas Besonderes unter Frauen.
Ja.
Oder? Also ist es ist sofort so, oder gerade auch unter Müttern, also als ich Mama geworden bin, war ich auch so, okay, krass, es ist eine ganz andere Ebene nochmal,
ja, ja,
mit einer ganz anderen Connection mit anderen. Man muss nicht viel drüber, also man weiß schon, okay, ja, das ist gerade
genau,
und so geht's dir und so, also es ist
ganz
viel,
genau, ja,
viel einfach so auf nonverbaler Ebene, man fühlt es dann halt einfach,
ja, irgendwie. Das schätze ich
und das
sehr.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr besonders, mhm, unter Frauen. Und was bedeutet dir das liebe Geld?
Das liebe Geld.
Und mal einen Haken kannst du machen.
Das ist wirklich ein harter Kerl.
Was bedeutet dir Geld?
Geld, es ist beruhigend, wenn es da ist. Und mhm, ja, also Geld spielt so in meinem Alltag, in meinen Überlegungen und auch in den Entscheidungen, die ich treffe, weniger eine Rolle.
Mhm.
Also ja, ja, es spielt halt einfach nicht so eine große Rolle.
Nicht so eine große Rolle. Mhm. Cool. Das war's auch schon.
Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Franzi.
Hat Spaß gemacht.
Und wann machen wir die dritte Runde? Nicht erst in 5 Jahren wieder.
Nein, nein, früher.
Komm, früher.
Genau.
Danke dir. Bis bald.
Danke.